Also, geteilt vereint. Der Podcast zur deutschen Einheit, über die deutsche Einheit und alles, was drumherum ist. Marco Martin ist heute mein Gast. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Marco ist in Chemnitz geboren oder bei in Chemnitz.
Burgstedt
bei Chemnitz, in einem kleinen Nest sozusagen, aber eigentlich in Burgstedt bei Karl-Marx-Stadt. Oder?
Bei Karl-Marx-Stadt.
Wir haben vorher so ein bisschen gesprochen, ob wir ein bisschen unseren Heimatdialekt pflegen sollen, vielleicht so eine Minute lang. Und ich komme aus Gotha.
Eine Minute, Maximum, sage ich mal.
Maximum, ja. Aber das würde uns dann peripher tangieren.
Ja.
Und Karl-Marx-Stadt, also in meiner Sprache ist es so ein Wort mit drei O. Karl-Marx-Stadt,
ja.
Genau, ist
ja.
Bei dir auch so, ne?
Ja, man hat aber früher auch gesagt Ruß-Chemnitz.
Ruß-Chemnitz,
ja,
weil
wegen der Industrialisierungsgeschichte.
Ja.
Und das ist geblieben, also beides, Karl-Marx-Stadt und Ruß-Chemnitz.
Okay, beides ist geblieben,
Chemnitz.
Chemnitz. So, jetzt reden wir wieder, wie wir heutzutage eigentlich reden. Wir haben das jetzt hinter uns, wir haben gezeigt, wir können es. Wir sind in der Lage. Du bist dann 1989, bevor die große Revolution war, ausgewandert. Das ging nicht so einfach, man musste einen Ausreiseantrag stellen und alles das. Das hatte mit einer Totalverweigerung des Militärdienstes zu tun. Es hat damit zu tun, dass du aufgewachsen bist in einer Familie, die zu den Zeugen Jehovas gehört. Und dann warst du in Paris.
Oh, das sind jetzt sehr schnelle Sprünge. Ich muss sagen, ich bin mit 16 Jahren von den Zeugen Jehovas schon weggegangen, ohne innere Blessuren. Ich war auch nicht getauft. Und die Verweigerungen dann des Kriegsdienstes und der vormilitärischen Ausbildung in der Lehre, weshalb ich dann auch aus der Lehre rausgeflogen war, die waren dann auch jetzt eher politisch motiviert als jetzt eschatologisch religiös.
Okay. Und Paris, wann war Paris?
Paris war ab 92. Da war ich aber dann schon nach meinem Abitur am Bodensee, nach dem Studienanfängen hier in Berlin schon mehrere Jahre, also paar Jahre schon.
Genau. Also du konntest kein Abi machen in der DDR, hast es dann nachgeholt.
Ich habe das
dann
nachgeholt.
Und hast dann in Paris studiert, unter anderem.
Erst in Berlin und dann noch in Paris fortgesetzt, ja.
Und wann hast du eigentlich Französisch gelernt?
Interessanterweise habe ich Französisch schon gelernt, als ich Hilfsarbeiter in der DDR war. Die Handwerkerbrigade hatte mir nämlich das Privileg eingeräumt, jeden Donnerstag, ich glaube ja, es war Donnerstag, Nachmittag bis schon eher weggehen zu können, um in der Volkshochschule im sächsischen Kochlitz dann einen Französischkurs zu besuchen. Die bei mir saßen, waren irgendwie DDR-Ingenieure, die jetzt auf Auslandseinsatz warteten, war dann in Afrika oder Algerien. Und der Lehrer sprach Französisch und war natürlich ein Zyniker. Was heißt natürlich? Es war ja nicht zu erwarten gewesen, ein Zyniker, als jeder sich dann mit dem Beruf vorstellte. Und ich sagte, Parkarbeiter. Da sagte er, natürlich für Parkarbeiter ist es unabdingbar, Französisch zu sprechen.
Sehr gut.
Und dann dachte ich,
dabei sind die Landschaftsparks Englisch.
Irgendwann kam das irgendwann. Ja. Und als ich dann auf dem Pariser Trottoir dann flanierte, wäre es ja eigentlich die Möglichkeit gewesen, zu sagen, sich zu erinnern und einen imaginären Mittelfinger da in Richtung dieses Lehrers. Und das war dann gar nicht mehr nötig. Gar nicht mehr nötig, jetzt irgendjemanden im Blick zurück im Zorn beweisen zu müssen. Es war vergangen und es war vorbei.
Das ist also Marco Martin, das ist seine frühere Geschichte und das bekannt geworden ist ja in jüngster Zeit. Erstens dadurch, dass er ein Buch über die Freiheit geschrieben hat, darauf kommen wir nachher zurück, aber auch dadurch, dass er der Mensch ist in Deutschland, der den Bundespräsidenten wütend gemacht hat. Auch darüber reden wir nachher noch kurz. Das hat uns auch miteinander verbunden. Ich war sehr froh über diese Wutaktion. Gibt es irgendwas, von dem du sagst, die Hörerinnen müssen irgendwas über mich wissen?
Ja, ich glaube, du bist das gute Beispiel, dass eine Ostverwurzelung und die Erinnerung an die Ostprägungen nicht zu einem Tunnelblick führen muss, dass man nur alles aus einer Ostperspektive sieht, sondern dass man sich noch erinnert, dass es selbst zu DDR-Zeiten Perspektiven immer im Plural gegeben hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das unterscheidet dich auch sozusagen von den hauptberuflichen Osterklärern, die dann sich herumreichen lassen und sich anheischig machen, die ostdeutsche Seele zu erklären, was ich immer ziemlich übergriffig fand, vor allen Dingen gegenüber den Menschen im Osten, als deren Stimme man sich dann ausgibt. Und bei dir hatte ich nicht dieses Gefühl. Hätte ich das Gefühl gehabt, würde ich das jetzt aber auch sagen.
Würdest du es sagen oder du würdest gar nicht gekommen sein, weil es dich genervt hätte?
Nö, ich wäre hergekommen, um das zu sagen.
Um das zu sagen. Ja, vielen Dank. Aber dann lass uns gleich mal bei der Osterklärung oder bei den Ostseelen oder der Stimmungslage kurz anknüpfen. Wir kennen Wahlergebnisse. Die Mehrheit in Ostdeutschland wählt nicht rechtsextrem. Wir wissen um Industrialisierung und Desindustrialisierung, den Versuch, wieder was hinzubekommen und viele Erfahrungen in vielen Familien, dass es nicht so gut geklappt hat. In anderen, die großartige Karrieren gemacht haben, zum Teil in Ostdeutschland, zum Teil, weil sie westdeutsche Unternehmen unterwandert haben. Viele Frauen, glaube ich, es gibt darüber übrigens keine Statistik, jedenfalls habe ich keine gefunden. Ja. Also wenn das jemand hat, wäre sehr interessant. Was würdest du sagen? Wir sind jetzt 35 Jahre deutsche Einheit. Was wäre dein Befund?
Schwierig. Ich bin ja auch keiner der Osterklärer. Und ich glaube auch, dass wir Befunde, wenn wir schon Befunde erstellen, die im Rahmen Europas machen sollten, das bedeutet jetzt kein Ausflutschen aus dem Konkreten, sondern es geht dahin schon um die Frage, dass wir uns alle Debatten um soziale Sicherung, um Umweltschutz, um Bildung, um Infrastruktur sparen können, wenn nicht sicher ist, wie wir den Frieden in Europa bewahren, das heißt, wie wir ihn auch verteidigen. Und ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Frage. Das hat jetzt auch nichts mit Whataboutism zu tun, sondern betrifft auch die Lebenswirklichkeit der Menschen. Sollte Putin, und jetzt mache ich schon mal den größeren Bogen, sollte Putin bei dem Versuch, die ganze Ukraine zu unterwerfen, Erfolg haben, würden Millionen von Flüchtlingen über Polen nach Deutschland kommen und dann könnten wir uns diese ganzen Debatten innerhalb Ost und West, wo es um Feinjustierungen und Strukturveränderungen geht, könnten wir uns sparen. Also ich glaube, diesen Rahmen sollten wir immer mit im Hinterkopf haben, wenn wir über das Gegenwärtige sprechen.
Dann machen wir kurz die Klammer auf. Das war auch das Thema, womit du den Bundespräsidenten in Rage gebracht hast. Man spricht irgendwie davon, dass der Unterkiefer malte, weil du ihn erinnert hast an seine eigene Geschichte, Minsk-Verhandlungen und all das, was 2014 passierte oder eben nicht passierte. Wie war das? Du hast deine Rede gehalten im Schloss Bellevue. Du hast nicht gemacht, was man von dir erwartet hat.
Ja, ich wusste ja auch nicht, was man von mir erwartet. Es gibt ja auch da keine Vorgaben. Ich muss aber nochmal sagen, was ich gesagt habe, ist nichts Neues, ist nichts Originelles. Osteuropa-Wissenschaftler, Politiker aus Osteuropa haben seit Jahr und Tag davor gewarnt, Deutschland in eine Energieabhängigkeit gegenüber einem massenmörderischen Regime zu bringen, das ja nicht erst seit 2014 so agiert hatte, sondern schon vorher in der in Tschetschenien, dann die ganzen Ermordungen von Oppositionellen, Anna Politkovskaja etc. Es war schon klar, welches Regime sich dort wieder installiert hat und an die Mitverantwortung von Steinmeier zu erinnern, war vielleicht für ihn deshalb so ärgerlich, dass ich es in seinem, sagen wir mal, eigenen Haus getan habe. Er hat mich ja dann auch zum Schluss angeblafft und sagte, sie waren immerhin hier Gast im Schloss. Und ich habe ihn dann auf meine modest sächsische Weise geantwortet, dass er natürlich auch Gast in diesem Schloss ist. Und zwar als Bewohner einer temporären Bleibe, die für die Dauer seiner Amtszeit aus den Steuerzahlungen der Bundesbürger finanziert wird. Bei allem Respekt sollte man darauf hinweisen. Ich muss aber noch was sagen, was mich im Nachgang der Rede schon ein bisschen irritiert hat. Diese Fokussierung auf mich, den Schriftsteller und den Bundespräsidenten. Hm. Es geht doch hier nicht um mich, sondern ich habe versucht, Wahrnehmungsmuster in Ost und West zu beschreiben, die dazu führen, dass man nicht wahrnimmt, für was die Ukraine steht, was hier auf dem Spiel steht. Und es geht, ich war sozusagen, ich habe versucht, der Überbringer einer Botschaft zu sein. Mhm. Ich stehe nicht im Mittelpunkt. Mhm. Und dieses Personalisieren hat mich auch etwas gestört. Ich würde dann auch eher über die Strukturen sprechen und diese Wahrnehmungsmuster in Ost und West, natürlich auch im Westen, wo man ja auch immer glaubt, man sei hyperreflektiert und super tolerant und hätte sozusagen schon mental einen Erkenntnisvorsprung, und dass dem nicht so ist, das beschreibe ich auch in meinem neuen Buch Freiheitsaufgaben, ohne jetzt in ein Wessi-Bashing abzudriften. Darum geht's.
Ich freue mich sehr auf das Buch und kann es schon empfehlen, bei allem, was ich schon davon weiß. Und ich musste gerade ein bisschen lächeln, und es war total unpassend bei dem Thema Ukraine, dass ich lächeln musste, aber weil du gesagt hast, es geht nicht um mich, es geht um die Strukturen. Ich glaube, es würden ganz wenige Westdeutsche auf die Idee kommen, wenn sie ein Buch geschrieben haben, wenn sie eine große Rede gehalten haben, die sehr viel Resonanz hatte, dass es nicht um sie selber geht. Das ist vielleicht ein krasser Unterschied. Aber zurück zu Europa gerne. Weil uns das, glaube ich, beide sehr umtreibt, dass wir auf der einen Seite so eine deutsche Ost-West-Debatte haben, häufig eine kleinliche, ne? Also der eine sagt, der Osten eine westdeutsche Erfindung, und die anderen sagen, die verstehen uns nur nicht, und die westdeutschen Anführungszeichen, die dann sagen, ja, wir geben euch immer doch die ganze Zeit den Soli und eure Innenstädte sind so schön und jetzt seid doch mal ein bisschen dankbar. Europa, ja. Also wir sind ja in der DDR eine Bürgerrechtsbewegung gewesen, die sehr, sehr klein war. Es kannten sich trotzdem nicht alle und es gab viele verschiedene kleine Gruppen, aber das ist in Polen ganz anders gewesen, das ist in der Tschechoslowakei ganz anders gewesen. Vor allen Dingen Polen, da war es eine Gewerkschaftsbewegung, eine Massenbewegung. Würdest du sagen, dass, wenn du dir diese Länder heute anguckst und das, was sie mit Freiheit und mit Europa verbinden, ist das was anderes als in Ostdeutschland oder ist es so ähnlich? Ich meine, die rechten Tendenzen, die haben wir überall, und in Polen ist es so, dass die Guten und die Bösen, je nachdem, wie man das betrachtet, alle bei Solidarność gewesen sind, wenn sie alt genug waren. Ja. Das ist jetzt auch nicht so, dass einen das auf den Pfad der Tugend führt. Aber gibt es da einen Unterschied aus deiner Sicht?
Ja, ich glaube schon. Man kann dann auch nicht alle Länder Osteuropas oder Ostmitteleuropas über einen Kamm scheren. In Polen, wie du es erwähnt hast, waren natürlich alle der bewussten Jüngeren und auch der Vorgängergeneration bei Solidarność. Aber das Freiheitsverständnis war dann doch durchaus ein unterschiedliches. Mhm. Für viele war begann und endete das Freiheitsverständnis bei der Souveränität der Nation, der polnischen Nation, die dann oftmals auch homogen als Monolith gedacht wurde. Und bei den anderen war die Souveränität der Nation wichtig, das Fundament, auf dem dann eine freiheitliche Gesellschaft, das heißt eine heterogene Debattendemokratie, erst entstehen konnte. Das heißt, man ist beim Nationalen nicht stehen geblieben, ohne das zu negieren. Und ich glaube, das erklärt schon die Zerwürfnisse, die sich jetzt auch in der polnischen Präsidentenwahl wiedergespiegelt haben. Mhm. In Tschechien ist es wieder eine andere Sache, obwohl ich glaube, mit der Mehrheit war es in der damaligen Tschechoslowakei fast so ähnlich wie in der damaligen DDR. Es waren sehr wenige, die aktiv widerstanden haben. Mein alter Freund Pavel Kohut, der jetzt 96 ist, einer der Mitbegründer zusammen mit Václav Havel von Kader 77, der macht jedes Mal, wenn wir uns in Prag sehen, und er ist immer noch topfit und seine paar Jahre jüngere Frau Jelena auch. Mhm. Und er macht immer den gleichen Joke. Er sagt, Marco, du weißt doch noch, warum Kader 77 hieß. Er sagt, weil wir 77 Leute waren.
Ja.
Das ist natürlich übertrieben. Es ist das Jahr der Gründung. Mhm. Aber es waren im Vergleich zu Polen dennoch sehr wenige. Und viele auch Intellektuelle, auch Schauspieler haben die Anti-Charta unterschrieben und es waren natürlich mehr. Mhm. Und es ist natürlich aber trotzdem etwas Positives, wenn man sich heute in der sozusagen im kollektiven Gedächtnis auf die Charta 77 Leute beruft. Und ich würde mir natürlich wünschen, wenn dass sich in Ostdeutschland auch noch mehr auf die Bürgerrechtler, auf die Prominenten, ebenso wie die nicht in der Öffentlichkeit weniger Bekannten, berufen würden, nicht im Sinne, sich dahinter zu verstecken und zu sagen, wir heben die mal aufs Podest, sondern in Erinnerung an den Fakt, dass man selbst in einer Diktatur die Möglichkeit hat, zu agieren. Und umso mehr dann natürlich in der Demokratie die Chance ist, um die Herausforderung zu agieren, wobei agieren natürlich mehr bedeutet, als in den sozialen Kanälen rumzurotzen.
In der Tschechoslowakei war ja noch ein bisschen der Unterschied, dass auch dort die Bürgerrechtler, Bürgerrechtlerinnen, wenige Frauen am Ende in der Regierung waren, ne, nach der Revolution. Und das hatten wir halt in Deutschland fast gar nicht. Also die einzige war Angela Merkel, Claudia Nolte und beide gehörten ja nicht zum Kern der Bürgerrechtsbewegung in irgendeiner Form.
Man muss natürlich auch sagen, dass das intellektuelle Niveau der polnischen und der tschechischen Bürgerrechts, tschechoslowakischen Bürgerrechtsbewegung dann auch noch, das muss man sagen, ein anderes war als bei vielen in Ostdeutschland. Bei vielen Ostdeutschland war, sagen wir mal, das Reformmarxistische, was Robert Havemann so zusammen gedacht hat, schon der nicht hintergehbare Horizont, während für viele in Polen und in der Tschechoslowakei dann ganz konkret war institutionelle Fragen, wie baut man eine Demokratie, wo natürlich dann auch die Machtfrage eine Rolle spielt. Mhm. Wie ist die Wirtschaft beschaffen? Also das war schon noch ein bisschen anderes Level, ganz zu schweigen von dem, ja, also ich würde sagen von dem metaphysischen Element, dass man eben nicht nur für das Unbill ein System oder eine Regierung oder eine Partei verantwortlich gemacht hat, sondern auch nach den Begrenzungen unserer irdischen Existenz gefragt hat. Und das hast du in den Gedichten bei Zbigniew Herber, du hast es bei Czesław Miłosz, du hast es bei Adam Zagajewski. Mhm. Und ja, und du siehst, mich darauf zu beziehen, gibt heute noch Kraft. Und diese ganzen Bücher und Texte sind ja auch auf Deutsch übersetzt. Also ich glaube, das ist heute noch ein ungeheures Kraftpotenzial.
Also wir spielen die dann unten hier alle ein, damit man die lesen kann. Wunderbar, ja. Man könnte aber auch, also um jetzt nicht ganz unfair zu bleiben, es gab hier einen konziliaren Prozess. Und die Papiere Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, der war ja unter dem Dach der Kirche damals. Wenn man die Papiere liest, das mache ich ab und an nochmal, dann kann man sagen, doch, das war schon auch genau die Systemfrage. Ja. Es ging natürlich auch um die Schöpfung, aber es war eben genau die Systemfrage, wie man eigentlich ein gerechtes System aufbauen kann. Es ging nicht darum, sich einfach irgendwie an dem zu orientieren, was die BRD gemacht hat, die Bundesrepublik Deutschland, sondern es ging schon darum, was Eigenes zu erfinden. Aber natürlich war das so um 88. Und in der Zeit hat man noch nicht gedacht, dass es mal zu einer Grenzöffnung kommen können würde. Ich würde dich gern fragen, wir reden gerade ja sehr, sehr viel über Freiheit in unserem Land, über Meinungsfreiheit und darüber, wie die eingeschränkt sein könnte. Wir reden darüber mit Blick auf die Vereinigten Staaten natürlich. Donald Trump hat vor der UNO gesagt, der Klimawandel sei eine einzige Lüge und vieles anderes dummes Zeug. Und wir erleben aber auch in Deutschland, dass Leute sagen, man darf doch eigentlich nicht alles sagen, was man sagen will. Dann wird man sofort gecancelt, man wird nicht mehr eingeladen, irgendjemand kann einen nicht mehr leiden. Wie guckst du da drauf, auf diese Debatte?
Es ist wahnsinnig schwierig, weil man kann jetzt keine Pauschalurteile abgeben, weder in die eine, weder auf der einen Seite noch auf die andere Seite. Es gibt ja verschiedene Phänomene, die zeitgleich ablaufen. Auf der einen Seite gibt es die Klage, man könnte nichts mehr sagen. Gleichzeitig wird in den sozialen Medien, aber auch sozusagen in der analogen Öffentlichkeit, ein Maß an Hetze und selbstbewusster Dämlichkeit, würde ich mal sagen, herausgebracht, was vorher hinter einer Schamgrenze verschwunden war. Das ist das eine. Das andere ist natürlich schon, dass in bestimmten Milieus es nicht en vogue ist, bestimmte Fragen zu stellen. Ich würde mal ein Beispiel aufmachen. Leute, die sich als libertär bezeichnen und die jetzt davon ausgehen, dass Freiheit dann garantiert ist, wenn jeder zuerst mal an sich denkt, wenn es so wenig Bürokratie wie möglich gibt, so wenig Staat wie möglich. Also wenn jeder auf der Autobahn mit 380 oder was auch immer dann durchstarten kann. Also die so ein vulgäres Freiheitsverständnis pflegen und überall Beschränkungen sehen und überall linksgrüne Bigotterie. Wenn man diese Leute daran erinnert, dass ihr Freiheitsverständnis im Grunde genommen auch sehr auf Zurichtung ist, fast schon eine Art Marinetti italienischen Nazi italienischen nicht Nazi italienischen Faschismus Futurismus schnell jung laut zelebriert, dann möchten die das auch nicht hören. Da ist es sozusagen mit der Freiheit des Zuhörens auch schon relativ schnell vorbei. In anderen Milieus, die sich als progressiv sehen, die daran zu erinnern, dass eine unkontrollierte Zuwanderung die Stabilität eines Gemeinwesens, sag mal, herausfordert. Ich will das jetzt nur mal bei dem Wort herausfordert belassen. Da gibt es schon hochgezogene Augenbrauen. Da möchte man es auch schon nicht so genau wissen. Da ist schon schnell der Vorwurf im Raum, dass man sagt, ja, aber diese Rhetorik bedient auch die AfD. Da ist dann auch schon ganz schnell wieder das Abwertende dabei. Wir haben es dann auch auf dem Antisemitismus, dass bestimmte Rechtskonservative nichts wissen wollen vom autochthonen deutschen Antisemitismus oder den sozusagen beiseite legen wollen und voll fokussieren auf den migrantischen Antisemitismus. Und bei dem progressiven Milieu hat man dann das Umgekehrte, dass der migrantische Antisemitismus als so eine Art Folklore gilt oder gar nicht wahrgenommen wird und stattdessen sozusagen auf den traditionellen Antisemitismus rekurriert wird. Was ich damit sagen will, ich fürchte, die Antwort ist ein bisschen zu lang geworden.
Nein, wir haben ja Zeit, das ist ja das Schöne am Podcast.
Jedes Milieu die Tendenz hat, den Splitter im Auge des anderen zu sehen und den Balken, ich glaube, ich habe das jetzt richtig zitiert.
Er ist bibelfest, ja.
Ja, ist, ja. zu negieren. Mein alter Freund Ralf Giordano hat für dieses Verfahren mal eine tolle Definition geprägt. Er sagt, es gibt eine Internationale der Einäugigen, die in einem Teil der Welt das kritisiert, was sie in einem anderen Teil der Welt rechtfertigt. Und das betrifft natürlich auch Milieus.
Ja, also das beschäftigt mich auch sehr. Ich merke das, natürlich merkt man es auch immer an sich selbst. Und ich merke es auch an mir selbst und merke so bei der Flüchtlingsthematik, ne? Ich habe, glaube ich, irgendwie von Anfang an, weil ich darüber schon vor 2015 sehr viel wusste, immer gesagt, wir müssen uns darauf vorbereiten, das wird Probleme geben und so. Und ich merke, je länger sich die Debatte verschiebt und je mehr wir Rassismus haben, Ausländerfeindlichkeit, umso mehr versuche ich mich in so eine Verteidigungsposition zu bringen. Also das ist jetzt gar nicht nur, ich lebe auch natürlich in der Bubble, wie wir alle, aber es ist so, dass ich immer denke, ja, stimmt schon, dass das Probleme macht, aber viele der Probleme, die wir heute haben, hätten wir lösen können, wenn wir nicht einfach nur weggeguckt hätten. Und spüre auch bei mir selber, dass ich dann sage, ja, aber dann lass uns doch jetzt mal nur über die Lösungen reden und nicht mehr über die Probleme. Ja. Aber ich würde sagen, ja, das ist schon, also auch bei mir und ich glaube auch bei vielen anderen, die das gut meinen da, dass sie denken, wir müssen das abwehren, dieses allgemeine, na, man kann ja inzwischen sagen, die Ausländer sind quasi an allem schuld, sagen die einen, die anderen sagen, dass Friedrich Merz an allem schuld ist und die dritten Trump oder eine Kombination aus allem. Also man findet schon immer jemanden von denen da oben, die ganz weit weg sind, die irgendwie schuld sind.
Ich glaube, Sätze, die Wörter beinhalten wie alle, jeder, immer, niemals, sollte man mit großer, großer Vorsicht betrachten.
Was ist mit nie wieder?
Wenn es zu einem selbstgerechten Slogan wird, dann Finger weg. Wenn es allerdings nach Konsequenzen, nach praktischen Konsequenzen des Gedenkens fragt, dann auf jeden Fall. Mhm. Denn es kann ja nicht, nicht akzeptabel sein, wenn, wie in Berlin, israelische Restaurants, die von Israelis, Juden und Arabern betrieben werden, von einem Mob, also von einem eben nicht nur migrantischen Mob, sondern auch biodeutsch sich als links missverstehenden Mob umrundet werden und dann sozusagen als Bastion des sogenannten Siedlerkolonialismus denunziert werden. Also so beginnt Boykott, das heißt, nein, so, das ist Boykott und das kennen wir aus der deutschen Geschichte, kauft nicht beim Juden.
Ja. In Chemnitz gibt es ja auch dieses eine jüdische Restaurant, gibt es noch, weiß ich nicht, zwischendurch mal Pause gemacht, wo immer mal ein Schweinekopf vor der Tür lag.
Ja.
Also das haben wir wahrscheinlich nicht nur in so einer Stadt wie Berlin, da war es ein bisschen noch was anderes.
Ich merke das ja, wenn ich bei, wenn ich aus meinem Buch, und es geschieht jetzt, jüdisches Leben nach dem 7. Oktober, lese, da muss Polizeischutz vorher angefragt werden von den Veranstaltern. Und das sozusagen, das Gefahrenpotenzial ist immer da und diese Gefährde kommen natürlich sowohl von rechts wie von links, ultralinks, wie von migrantischer Seite, mitunter vielleicht dann sogar als Amalgam.
Michel Friedmann ist ausgeladen worden von einer Veranstaltung. Der würde jetzt nicht über, wie du, über sein Buch reden, sondern wahrscheinlich über sein Leben. Und es ging um Hannah Arendt und er sollte dort sprechen im Jahr 2026, jetzt ein Kommunalpolitiker, gesagt, keine gute Idee. Wie guckst du da drauf?
Das war oft, wie ich es gelesen habe, auf die Initiative einer Mitarbeiterin im Uwe Jonsson Museum und der Bürgermeister ist dann darauf eingegangen. Ich meine, es ist so abenteuerlich, aber ich würde dafür trotzdem davor warnen, dass man sich jetzt in Westdeutschland zurücklehnt und sagt, ja, also das ist ja mal wieder typisch Osten. Wie viel Hanebüchnis auch von Westdeutschen, auch von westdeutschen Intellektuellen zu Israel oder auch zu Putins Angriffskrieg gesagt wird. Wie viel pauschalisierende Selbstgerechtigkeit von Leuten, die ja nie in sich wirklich mit diesen Regionen beschäftigt haben. Da würde ich sagen, Westdeutschland ist jetzt, oder bestimmte Kreise in Westdeutschland, den würde ich jetzt auch nicht zustehen wollen, sich dann auf den Podest zu setzen auf das und die höhere Moral zu dekretieren.
Also da bin ich total bei dir. Michel Friedmann hat ja auch sehr deutlich gesagt, ich möchte gerne nach Ostdeutschland kommen. Es gibt ja auch Westdeutsche, die sagen, das ist für mich Niemandsland, da gehe ich gar nicht erst hin und da sind die Leute alle komisch. Und deswegen habe ich auch eingangs gesagt, die Mehrheit wählt übrigens demokratisch in Ostdeutschland. Gibt es so eine Sache, von der du sagen würdest, das sollten die Westdeutschen über die Ostdeutschen wissen?
Ja, dass es die Ostdeutschen nicht gibt und die Westdeutschen auch nicht. Und dass man neugierig bleiben muss und hinter jede neben jeder Geschichte eine andere Geschichte steht. Es gibt diesen tollen Satz von Ludwig Marcuse, nicht Herbert Marcuse, nicht der Studentenguru, sondern Ludwig Marcuse, der lucide war und deshalb auch im 68er Kanon nicht die Rolle spielt. Und Ludwig Marcuse hat mal gesagt, jeder Satz, der mit den Worten beginnt, der Mensch ist, ist schon falsch. Der Satz müsste lauten, der Mensch ist auch. Das heißt, es geht um Hinzufügungen, um Ergänzungen. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir uns jetzt im Ohrensessel drehen und sagen, ja, die einen sind so und die anderen sind so. Irgendwie wird es schon stimmen. Also ein klares Wertekonzept widerspricht ja nicht dem Gedanken einer Flexibilität und einer Neugier und sich auf Menschen einzulassen. Und auf Menschen einzulassen bedeutet natürlich auch zu widersprechen, wenn es einem nötig erscheint.
Hast du so ein Geheimnis, also so ein Ding, wo du sagst, seid neugierig, geht mal da und dahin oder trefft mal die und die Person in Ostdeutschland?
Also Neugier ist, jetzt muss ich noch mal auf einen meiner Heroes zurückkommen, Czesław Miłosz. Es gibt ein wunderschönes Gedicht, das schon einen wunderschönen Titel hat. Der Titel lautet Selbstgespräch zu meinem 88. Geburtstag mit einem Glas Whisky in der Hand auf dem Flughafen von, sagen wir mal, Minneapolis. Das ist nicht ein wunderbarer Titel. Und dann beschreibt er sich selbst als älteren Herrn, fährt sich selbst ironisch in die Parade und am Schluss steht dieser schöne Satz, gerettet, denn mit ihm ist ewiges Staunen.
Und über das Staunen sollte man in Deutschland wahrscheinlich mehr reden, das übereinander staunen und das aufeinander neugierig sein. Gilt ja auch übrigens in beide Richtungen, ne?
Also ja, absolut.
Die Westdeutschen nicht nach Ostdeutschland, aber die Ostdeutschen waren auch noch nicht in Wanne-Eickel.
Das, ich würde nämlich oder so auch sagen, diese Klage der 17%, also es, nein, es klagen ja nicht alle Ostdeutschen, aber die Menschen, die in Ostdeutschland leben, machen ungefähr 17% aus. In Nordrhein-Westfalen leben schon mehr Leute. Jetzt bemessen wir natürlich nicht die Wertigkeit von Interessen und von Argumenten nur allein an der Quantität. Aber daran mal zu erinnern, ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Und wenn immer gesagt wird, der Westen interessiert sich nicht für den Osten. Jetzt muss ich aber auch mal fragen, wie viele Menschen im Osten, die jetzt auch meinungsstark sind, interessieren sich für die Genese dieser Bundesrepublik seit 1949. Wie viel Spannendes, Widerspruchsvolles ist da auch zu entdecken? Das ist jetzt auch Teil der gesamtdeutschen Geschichte. Es geht nämlich auch in die andere Richtung.
Kann man viel lernen. Genau. Mein erster Besuch in Gelsenkirchen werde ich nie vergessen. Das war so ostmäßig wie nichts sonst. Jetzt habe ich noch drei Dinge, die alle Menschen machen, die in diesen Podcast kommen. Erstens, zwei Fragen ziehen. Zuerst eine?
Ja.
Und du liest sie vor. Moment. Das ist, glaube ich, eine. Die sind relativ lange
Zeit. Das sind Langfragen. Die lese ich vor und beantwortest sie
gleich.
Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie vereint ist Deutschland für dich? Dann würde ich sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, zu welchen Pauschalisierungen provoziert diese Frage?
Ja, genau.
10.
10.
Falsche Frage.
Falsche Frage. Ich dachte jetzt, du sagst 0.
Ja.
Aber es ist etwa dieselbe Antwort.
Die Frage hat mir missfallen.
Ja, die Frage ist typisch diese Bürgerrechtler. Die sagen immer erstmal, die Frage missfällt. Ich mag das Ganze nicht, was wir hier machen. Ist nichts drauf?
Hier ist nichts drauf,
Der Erste, der den nichts drauf zettelt. Ja, das ist die Frage, die du gerne gestellt bekommen möchtest.
Die Frage, die ich gern bestellt bekommen würde nach der Bellevue-Rede, wäre, sind Sie ein hauptberuflicher Mahner und Warner? Dann antworte ich natürlich in Majuskeln mit Nein und sage, lesen Sie die anderen Bücher, da geht es um Begegnungen nach Mitternacht und die haben mit Sicherheit nicht mit älteren Dissidenten aus der Generation meiner Urgroßväter zu tun.
Aber mit Whisky vielleicht?
Mit Whisky, ja.
Vielen Dank. Was macht dir Hoffnung?
Ein Satz von Mannes Sperber, wo er dieses Hoffnungsgerede, sage ich mal, à la Ernst Bloch, ein bisschen erdet und konkretisiert und er sagt, es ist nicht so sehr der Wille zur Hoffnung, der mich trägt, sondern die kategorische Zurückweisung der Mutlosigkeit. Diesen Satz von Mannes Sperber habe ich von Jürgen Fuchs.
Darüber denken wir jetzt noch eine Weile nach, finde ich sehr gut. Nehme ich mir jetzt einfach mit für diese Woche, da kann ich ihn ganz gut gebrauchen. Und eine Bitte habe ich noch, nämlich hast du was für die Einheitsplaylist dabei?
Ja, ich habe einen frühen Song von Bettina Wegner. Das heißt Lied für Brigitte oder Monika und das ist von einer so rotzfreschen Zärtlichkeit.
Ja.
Und Renitenz gegen Entscheider, gegen Zurichter, gegen Kleinmacher, dass das für mich heute noch ungeheuer berührend ist und ermutigend.
Ja. Mag ich auch sehr. Meine Mutter hieß nämlich Brigitte und deswegen gehörte dieses Lied sozusagen auch in meine Geschichte immer. Ganz vielen Dank,
also ich bedanke Marco mich Martin. Bei dir.
Das hat sehr viel Freude gemacht und genau, geht bestimmt weiter, dieses Gespräch, aber vielleicht gar nicht mit Mikrofon und Kamera. Herzlichen Dank.
So machen wir es. Dankeschön.
Danke. Ciao.